Wenn wir uns diesen Begriff vornehmen, digitaler Faschismus, was beschreiben Sie denn genau damit?
Also versuche mit dem Begriff digitalen Faschismus, auch wenn das sehr pointiert ist, natürlich eine Art fluide, ambivalente Form des Faschismus zu beschreiben, in der die Massen, die dort eben in sozialen Medien agieren, eigentlich der Motor ihrer eigenen Manipulation werden. Hintergrund der Studie ist eigentlich, dass wir uns drei Fragen stellen. Wir fragen uns eigentlich, welche Strategien nutzen extrem rechte Akteure im Internet, warum sind die so erfolgreich und wie müssen wir Faschismus im digitalen Zeitalter denken? Und wir gehen da von der Faschismusdefinition aus, die auf Roger Griffin und sein faschistisches Minimum rekurriert, die davon ausgeht, dass Faschismus als revolutionäre Form eines Nationalismus eben versucht, eine existenzielle Bedrohung der Nation in Stellung zu bringen und den Untergang der Nation sozusagen aufzuhalten, indem außerordentliche Mittel angewandt werden. Also die Neugeburt einer Nation als sozusagen gemeinsamer Nenner von faschistischen Bewegungen. Und wir versuchen eben das im Kontext der digitalen oder digitalisierten Gesellschaft zu denken, in der gerade Formen von Organisierung eben neu gedacht werden. Also um gewisse faschistische Dynamiken halt loszulösen, braucht es unserer Ansicht nach halt eben nicht unbedingt eine Massenpartei, wie das in der Zwischenkriegszeit war. Auch weil es eben leichter geworden ist, Massen eben durch soziale Medien halt zu dirigieren, zu versuchen, über emotionalisierte Sprache und über verfälschte, verzerrte Inhalte Menschen eben an rechtsextreme und faschistische Ideologien zu binden. Und das ist also der Ausgangspunkt war auch sehr stark, eben die Wahl in Brasilien halt, die wir uns eben auch mit zum Ausgangspunkt genommen haben, wo wir halt sehen, dass auch faschistische Präsidenten in dem Sinn mehr auf soziale Medien zurückgreifen als eben auf eine Massenbewegung. Und ich denke, das war, was wir hier mit dem Paper erreichen wollen, war, dass wir eben schon nochmal nachdenken darüber halt, was wir eben auch unter Faschismus verstehen. Generell geht es nicht darum, um mit dem Begriff um sich zu werfen, sondern wir wollten eigentlich ein Instrument halt geben, was eben auch diese verschiedenen Manipulationstechniken, die wir in sozialen Netzwerken halt beobachten, dass wir die eben auf den Begriff halt bringen und der eben analytisch dann eben auch weiterführt.
Wie schafft es da nun die extreme Rechte im Netz auf sozialen Medien so eine Art Parallelöffentlichkeiten für sich aufzubauen und darüber einen Zulauf zu generieren? Heißt also, wo sind Sie bei Ihrer Studie bei dieser Frage angekommen?
Wir haben drei Strategien entwickelt und die sehr stark halt eben auf die Funktionsweise sozialer Medien zugeschnitten sind. Also wir sehen da eben ein sehr starkes symbiotisches Verhältnis von den Strategien, die rechtsextreme Akteure anwenden, weil sie eben genau wissen auch, wie soziale Medien funktionieren. Das erste wäre eine sehr starke Verstärkung also von Themen, also das heißt eine sehr monothematische Mobilisierung, die sich hauptsächlich eben über das Migrationsthema halt äußert und sehr stark eben darauf aus ist, halt Ängste und Bedrohungsszenarien zu entwickeln. Wir beziehen uns da eben auch auf eine Forscherin aus den USA, die Susan Banisch, die eben sehr stark davon redet, dass es oft die Angst, dass die eigene Gruppe ausgelöscht wird, halt eine viel stärkere ist als der Hass auf andere Gruppen. Und dass, wenn rechte Akteure das halt eben vermittelt bekommen, dass die eigene Nation in Gefahr ist, was sie eben dauerhaft eben unter Dauerfeuer halt behaupten, dass Menschen eben sich leichter hingezogen fühlen, eben Gewalt anzuwenden oder eben generell rechte Gruppierungen zu unterstützen. Also das geht eben sehr stark auch in die Richtung, dass auch gerade psychologische Studien zeigen, dass eben in sozialen Medien Inhalte öfter geteilt werden und somit auch präsenter sind in sozialen Medien, die halt Angst hervorrufen. Also wir denken eben dabei unter anderem auch an Ereignisse, die eben an ganz anderen Orten passieren, aber dadurch, dass sie natürlich global vernetzt sind, versuchen eben einen lokalen Bezug herzustellen. Da sind Rechte eben sehr, sehr oft dran, halt eben aus einzelnen Ereignissen komplette gesellschaftliche Tendenzen angeblich ablesen zu wollen und eben Ängste so sehr auszulösen, dass man eben versucht, eben eine eigene Position halt zu diesen Ereignissen zu finden. Eine zweite Strategie ist eben sehr stark auf Verwirrung aus, also es geht eben sehr stark um Gaslighting, nennt man das auch eben, der Versuch, die Menschen emotional abhängig zu machen, sie dadurch, dass man eben sie mit so einem medialen Dauerfeuer quasi immer wieder auseinandersetzt, den Glauben, dass es eben irgendwie eine Wahrheit gibt, an die man glaubt, eben zunehmend verloren geht und eben aus diesem ganzen Nebel aus Gerüchten, aus Vorurteilen, aber eben auch aus falschen Meldungen, Fake News und Fake Accounts, eben daraus eine Art Krise zu entwickeln, eine Art Wissenskrise in der Gesellschaft aus der heraus eben auch autoritäre Maßnahmen eben dann plausibler erscheinen. Und der dritte Punkt, und ich denke, dass der auch mit der zentralste ist eben, dass soziale Medien eigentlich auch darauf angelegt sind, eine Öffentlichkeit zu verzerren, also die Verzerrung, wo es eben darum geht, eben gerade mit Metriken eine Art Gegenöffentlichkeit, wie Sie es auch schon gesagt haben, herzustellen. Und das wird eben sehr oft natürlich dann auf die bare Münze genommen, eben gerade von Menschen, die halt eben vielleicht auch nicht so die Literacy haben in sozialen Medien, die sich sehr leicht manipulieren lassen. Also es geht da eben um eine Simulierung der Öffentlichkeit mit Hilfe von Fake-Accounts, von organisierten Manipulationsversuchen in Form von Bots, aber eben hauptsächlich Trollarmees, also sogenannte Trollarmees, weil im Endeffekt sind Aktivisten, die aber sich eben natürlich als Trolle verkleiden und eben dann versuchen, das Meinungsbild in der Gesellschaft eben Schritt für Schritt zu verändern.
Wieso verfangen diese Strategien tatsächlich in der Bevölkerung? Sie haben ja schon einige Aspekte angesprochen der Strategien, wie es funktioniert, aber wie ist das erklärbar, dass sich das dann tatsächlich bei Menschen sozusagen verfängt?
Also wir versuchen das ja nicht losgelöst zu betrachten von dem generellen Rechtsdruck, den wir in der Gesellschaft auch sehr stark erleben, sondern eigentlich im Endeffekt bildet das Internet natürlich vieles ab, was wir auch in anderer Form woanders, also jetzt quasi in der Realwelt, uns miteinander darüber unterhalten oder andere Menschen eben hauptsächlich. Also in anderen Publikationen, die wir haben, plädieren wir auch sehr stark dafür, eben diesen Dualismus zwischen dem Internet sozusagen und der realen Welt aufzulösen, weil also wir leben in einer digitalisierten Gesellschaft, wo es mehr auffallen würde, wenn das Digitale nicht da ist, als wenn es da ist und somit alles in dem Sinn unser Wissen, unsere Interaktionen sehr stark digitalisiert sind. Aber abseits davon ist es eben, also was dazu beiträgt, dass die Menschen das sehr leicht übernehmen, ist, dass ihnen halt sehr leicht Mitmachangebote gemacht werden. Also wie schon gesagt, es geht darum, emotionale Reaktionen auszulösen und eben über Emotionen, über kulturelle Artefakte eben sehr stark, also sehr starke Bildsprache, sehr starke Einsatz von Videos, von YouTube als ein Format der rechten Nachrichtenpolitik, dann eben die Menschen sozusagen mit einzuladen über Kommentare, über das Teilen, in gewissem Sinne die Grenze aufzuheben zwischen dem Produzenten und dem Konsumenten. Also jeder Konsument von diesen Nachrichten soll ein potenzieller Produzent auch wieder werden, indem er die Nachrichten teilt, indem er oder sie die Nachrichten anpasst und an die eigene Community weiterleitet. Und somit haben wir einen sehr fluiden Übergang, was eigentlich überhaupt noch oder was wir heute verstehen unter organisierten Rechtsextremismus, also gerade im Internet, und eben aber auch, sagen wir mal jetzt, unorganisierte, affektive Formen der Übernahme von rechtsextremen Positionen. Und das sehen wir eben sehr stark in der Strategie halt angelegt, also die eben sich auf den digitalen Raum konzentriert, also den digitalen Raum eben auch als erstes Schlachtfeld, politisches Schlachtfeld in dem Sinn verstanden hat, in dem das Bewusstsein halt geändert wird. Also so, um ein Zitat zu bringen, ist eben der sozusagen der Wortführer der US-amerikanischen Alt-Right, die wirklich in dem Kontext eine sehr zentrale Rolle spielt, spricht eben davon, dass sie halt das Bewusstsein der Menschen verändern wollen, damit sie die Welt durch rechte Augen sehen. Und das ist eben, in dem Kontext muss man eben auch diesen sehr virulenten Online-Aktivismus verstehen, also jetzt nicht losgelöst von der Realwelt, sondern eben als, in dem Sinn als Vorstufe von einer realweltlichen Weiterführung dessen, was dort im Internet passiert.
Genau, über diese Form des rechten Online-Aktivismus, der dann in der realen Welt weitergeführt wird, wird ganz aktuell diskutiert aufgrund eines rechtsterroristischen Anschlags, den es in der vergangenen Woche in Halle gegeben hat. Der Attentäter von Halle, der soll seinen Anschlag oder hat seinen Anschlag live auf der Videoplattform Twitch übertragen, einem Portal, das sich da eigentlich eher an die Gaming-Szene richtet oder diese Gaming-Szene vernetzt. Zudem hat er sein Manifest online publiziert und vorab auch online ganz kurz vorher auf sein Attentat dann auch schon hingewiesen. Und es wird davon gesprochen, dass er sie sozusagen im Netz radikalisiert habe. Und da geht man von einer weiteren Form der Gamification of Terror aus. Inwiefern ist genau das auch ein Beispiel für diese Form des digitalen Faschismus? Was passiert da an diesem Beispiel von Halle?
Genau, das ist eben tatsächlich noch ein weiterer Punkt, den wir auch in der Studie deutlich machen, dass wir eben versuchen aufzuzeigen, wie sich eben über diese generellen Versuche halt Politik über digitale Kanäle zu machen, halt eben sogenannte Hasskulturen rausbilden. Also verschiedene Online-Subkulturen, die eigentlich den gemeinsamen Nenner darin haben, dass sie ja antisemitisch, antimuslimisch und antifeministisch sind und die ganz eigene sozusagen Handlungsweisen nach und nach ausprägen und normalisieren. Und wir haben dann natürlich ganz verschiedene Communities im Internet. Die Gaming-Szene ist ein Teil, aber auch wirklich nur ein Teil der Gaming-Szene, ein Teil des größeren Problems wiederum, dass in diesen Foren in gewisser Art und Weise eben Inhalte geteilt werden, die sehr stark, ja, man nennt das dann edgy auf Englisch, also anstößig sind. Das sind in diesen, also die Kommunikationsstruktur von solchen gewissen Chan-Foren, in denen eben der Täter höchstwahrscheinlich auch unterwegs war, ist eben darauf ausgelegt, also nicht auf einen Diskurs, sondern eigentlich immer nur auf ja, die Reproduktion von Bildern, stark überspitzte Kommentare, aber eben auch zunehmend eben haben rechtsextreme und neonazistische Aktivistinnen und Aktivisten das verstanden, in diese Foren reinzugehen und immer wieder ihre Inhalte zu streuen, sodass durch diese Communities, die vielleicht anfangs recht unpolitisch waren, zunehmend eben der rechte Content immer als, ja, so als das Ende der Fahnenstange verstanden wurde und eigentlich eben immer auch dazu aufruft, ja, dass das Shitposten, so wie das auch der Täter in Neuseeland gesagt hat, eben aufzuhören und eben zur Tat zu schreiten. Und ich denke, was wir jetzt von dem Täter in Halle sagen können, oder zumindest was ich sagen kann, ist, dass er eben auch gerade den Bezug zur Gaming-Kultur absichtlich herstellt. Also er versucht eben auch Spuren zu legen, die Öffentlichkeit in eine gewisse Richtung zu schicken. Und das ist eben Teil des ganzen Plots eben auch. Und ich glaube, das wird eben oft sehr stark fehlverstanden von den Medien, die eben dauerhaft immer noch wirklich sein Video reproduzieren und somit sich eigentlich in dem Sinn als zum Komplizen des Täters machen, weil das, und das sollte die Lehre aus Christchurch auch sein, das ist quasi die Tat, ist der Beginn einer größeren Idee halt, wie man ja rechtsextreme und neonazistische Ideen halt in der Gesellschaft verbreitet. Und dass wir jetzt über Gamer-Kultur sehr stark reden, ist halt eben so ein kleiner Erfolg, glaube ich, den sich der Täter selber geben kann, weil im Endeffekt ja sind diese Taten eines sogenannten mimifizierten Terrorismus oder gamifizierten Terrorismus ein bisschen schwieriger und komplexer, als sie eben auf einzelne Subkulturen zu beschränken, sondern es geht eben wirklich darum, wie diese Subkulturen eben subversiv unterwandert wurden jahrelang und wie sie eben auch als eine Art Auffangbecken oder ein interpretativer Rückzugsraum für Rechtsterroristen sind. Und da müssen wir, glaube ich, recht vorsichtig sein, wie wir damit umgehen.
Neben der Kritik an dem Umgang einiger Medien genau mit diesem Anschlag in Halle und mit dem Video, das der Attentäter da auf der Gaming-Plattform Twitch hochgeladen hat, gibt es ja nun auch die Diskussion über politische Konsequenzen. Es wird da über Verbote und mehr Kontrolle, vor allem Kontrolle von Online-Gruppen, von auch sozialen Netzwerken und der Gaming-Szene gesprochen. Wie kann man denn nun dem sinnvoll begegnen und beikommen und auch gegen diese Form des digitalen Faschismus aktiv werden?
Genau, also noch ein letzter Punkt, den wir im Paper machen, ist halt eben auch genau, also auf die Frage hin, der strukturelle Nachteil halt von demokratisch-emanzipatorischen Akteuren, gerade im digitalen Raum, dass es gewisse Einschränkungen gibt natürlich, wie man, also dass man nicht mit den gleichen Mitteln, mit denen digitale Faschisten in dem Sinn die Öffentlichkeit manipulieren, zu einer Gegenmanipulation halt, also aufrufen sollte, weil es einfach die eigenen Werte eben selbst unterwandert. Und dieser strukturelle Nachteil, dass man dem eben nicht so beikommen kann, eben über Gegenrede oder eben, ja, oder Entblößung, also aufgrund der schieren Masse eben von Kommentaren und Aktivisten der rechten Szene, dass man dem schwer beikommen kann, ist eben so ein sehr trauriges Fazit der Studie, die wir haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass es wichtig ist, die Reichweite halt einzuschränken von gewissen rechtsextremen Gruppierungen, also gerade solche, die sich eben immer offensichtlich rechtsextrem sind und sich auch über gewisse andere Messenger wie Telegram organisieren, das jetzt zu einem zentralen Medium geworden ist für rechte Informationspolitik. Ich glaube, da braucht es eben schon Einschränkungen in dem Sinn, gerade weil dort eben auch Straftaten halt zu Straftaten aufgerufen wird oder eben auch der, also sehr oft eben so das Doxing angewendet wird, also dass die Daten von Aktivistinnen, Aktivisten oder eben Politikerinnen und Politikern dort veröffentlicht werden und somit ein indirekter Gewaltaufruf sind. Was ich aber auch noch recht wichtig finde zu erwähnen, ist eben die Verantwortung von digitalen Plattformen sehr stark in den Blick zu nehmen. Also im Endeffekt bilden sie halt die Infrastruktur, über die halt Rechtsterroristen sich sozialisieren und eben ihre Taten eben noch ausführen. Und Da meine ich jetzt nicht unbedingt allein das Videoportal, was vergleichsweise recht schnell reagiert hat, aber sondern im Endeffekt sehen wir ja, wie sich eine Art Influencer-Modell in der rechten Szene entwickelt hat, dass man Geld damit machen kann, indem man Hass verbreitet. Und da sind eben auch gerade die Verantwortlichkeiten verschiedenen Tech-Firmen gefragt, die damit wiederum auch nochmal Geld verdienen. Also es ist eben ein sehr abstruser Kreislauf. Und ich denke, also je mehr man die Reichweite von rechtsextremen Gruppen einschränkt mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man halt hat, umso mehr ist das halt ein Thema, ja, also auch einen hegemonialen Kampf eben gegen Recht zu führen. Und abschließend vielleicht noch, ist das natürlich dann auch nochmal angelegt in der Struktur, in der algorithmisierten Mobilisierung über soziale Medien, dass eben selbst Gegenrede, oft ist das Argument, gewisse Sachen nicht stehen zu lassen und was ich auch richtig finde, aber in dem technologischen Verständnis dessen wertet man natürlich jeden Post auf, in dem je mehr Traffic dort passiert, und das ist eben Teil der Strategie auch der AfD und anderer Akteure, die einfach versuchen, eben massenhaft Content zu produzieren, der halt so viel wie möglich Interaktionen erzeugt, weil das halt den Algorithmus antreibt. Und was eben wir aus Forschungsrichtung sehen, dass eben dann auch nochmal die Algorithmen halt, wie die halt auch strukturiert sind, dass das sehr intransparent abläuft bei Facebook, dass man da auch, also beispielsweise bei Facebook, aber nicht nur, dass man da eben auch recht wenig halt Wissen darüber hat, welche Inhalte sich wie verbreiten. Und das ist eben auch ein Punkt, an dem man angreifen muss und ja, auch da an die Verantwortung der verschiedenen Firmen appellieren sollte.